Ja, genau. Ich freue mich in der Predigt, euch in ein Thema mit reinzunehmen, über das ihr vielleicht nicht ständig predigen hört, was ich aber sehr wichtig und spannend finde. Und das Thema hat unter anderem zu tun mit diesem Buch. Das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das Buch wurde von einer Palliativpflegerin geschrieben, Bronnie Ware. Und sie hat viele, viele Jahrzehnte als Palliativpflegerin gearbeitet und hat mal so beobachtet, was Menschen, die am Ende ihres Lebens sind, am meisten bereuen. Und hat das dann in einem Buch zusammengefasst, eben auf diese fünf Punkte. Und ich fand es so spannend, als ich mir diese fünf Sätze mal genauer angeguckt habe, ist Folgendes aufgefallen. Zwei dieser fünf Sätze haben mit den Worten begonnen: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt. So haben zwei der fünf Sätze angefangen und auch die anderen drei Sätze haben zumindest indirekt mit diesem Thema zu tun gehabt, mit dem Thema Mut. Wenn es offensichtlich für Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, das Thema Mut so eine wichtige Rolle spielt, dann kann es sich für uns ja auch nur lohnen, dass wir heute schon genau darüber nachdenken. Und genau das haben wir in der Predigt vor. Es geht um Mut, Schritte in unbekanntes Gebiet. Wir wollen uns das Thema anschauen anhand von einer Geschichte aus dem Esra-Buch, und zwar der Geschichte vom Wiederaufbau des Tempels. In der Geschichte werden drei Punkte deutlich. Die Israeliten haben mutig begonnen, sie wurden entmutigt gestoppt und haben ermutigt weitergemacht. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt, ermutigt weitergemacht. Das sind die Punkte, an denen wir uns orientieren werden. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Mutig begonnen. Es geht in der Geschichte, die wir uns heute angucken, wie gesagt, um den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Man kann sich jetzt natürlich schnell die Frage stellen, ja, warum musste der Tempel eigentlich wieder aufgebaut werden? Was ist da passiert? Dazu hilft ein kurzer Rückblick. Schon zu Beginn der Bibel hat Gott Israel auserwählt, einen Bund mit diesem Volk geschlossen und hatte eine ganz, ganz klare Vision für Israel. Israel sollte ein heiliges Volk sein. Das heißt, anhand von dem Verhalten von Israel sollten die anderen Nationen sehen, wie Gott ist. Israel sollte ein geeintes Volk sein, das im verheißenen Land im Frieden miteinander lebt. Und Israel sollte ein anbetendes Volk sein, was Gott in ihrer Mitte hat und im Tempel in ihrer Mitte anbetet. Wenn man sich jetzt aber die vorigen Jahrhunderte vor der Esra-Geschichte anguckt, dann wird relativ schnell klar, dass das Verhalten Israels relativ wenig mit der Vision Gottes zu tun hatte. Nach dem Tod von Salomo wurde das Königreich Israel 926 vor Christus aufgrund von inneren Konflikten geteilt, und zwar ins Nord- und ins Südreich. Viele Könige im Norden und im Süden Israels waren teilweise grausame Herrscher gewesen, die das Volk schlecht führten und die Götzendienst einführten. In der Zeit traten dann Propheten auf wie Jesaja und Jeremia, aber sie wurden größtenteils abgelehnt. Schließlich hielt Gott Gericht. 722 vor Christus eroberten die Assyrer das Nordreich Israels. Einige Zeit später, 586 vor Christus, war dann das Südreich dran, da dann durch die Babylonier die mittlerweile herrschende Macht dort waren im Orient. Und die Babylonier zerstörten Jerusalem, zerstörten den Tempel und verschleppten dazu viele Juden ins Exil. Also nochmal, wir haben die Vision Gottes, Israel soll ein heiliges, ein anbetendes und ein geeintes Volk sein. Der Ist-Zustand war aber, Israel war gespalten, Israel lebte im Götzendienst und der Tempel, das zentrale Symbol der Anbetung Gottes, der Tempel lag in Trümmern. Eine absolute Katastrophe, in der sich Israel dort heilsgeschichtlich befand. Nach der Tempelzerstörung lebten die verschleppten Juden noch etwa 50 Jahre weiter in Babylon, bis dann eine unerwartete Wende kam. Der persische König Kyros besiegte Babylon und erlaubte dann den Israeliten, nach Jerusalem zurückzukehren, um den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Und so heißt es in Esra 1, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen das in Jerusalem ist. Da machten sich die Israeliten auf. Nach diesen ganzen Jahrzehnten der Knechtschaft, nach all diesem Drama, wurden sie von Gottes Geist erweckt und machten sich auf. Die Israeliten gingen mutig los, ohne zu wissen, was sie erwartet, in ein Land, das vollkommen zerstört war. Viele der Juden sind in Babylon geboren, die kannten Israel nur aus Erzählungen. Sie machten sich also auf in diese Stadt, die in Trümmern lag. Hatten ein klares Ziel vor Augen, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Nach circa 4 Monaten kamen sie dann auch endlich an, begannen dann relativ schnell damit, den Tempel wieder aufzubauen, und sie starteten mit dem Brandopferaltar. Später machten sie dann mit dem ganzen Tempel weiter. Esra 3, da heißt es, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und sie errichteten den Altar an seiner Stelle, obgleich Furcht vor den Völkern der Länder auf ihnen lag. Im Mai des 2. Jahres nach ihrer Rückkehr wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Endlich, nach dieser ganzen Katastrophe, nach dieser ganzen Abwärtsspirale, endlich geht's wieder los. Warum? Weil sie diesen Schritt in dieses unbekannte Gebiet gewagt haben. Was ist Mut? Mut bedeutet, in einer schwierigen, unsicheren Situation aus Überzeugung heraus entschlossen zu handeln. Also sich nicht wegzuducken, sondern sich nach Sache zu stellen, die gerade dran ist. Das haben die Israeliten hier getan. Wir gehen gleich noch deutlich tiefer in den Text rein, aber lass mich jetzt schon mal 6 kurze Gedanken über mutiges Handeln formulieren, was wir hier in der Esra-Geschichte sehen können. Also was fällt auf? Die Esra-Geschichte macht deutlich, mutiges Handeln erfordert ein klares Ziel. Die Israeliten sind nicht planlos losgegangen, ne? So nach dem Motto, wird schon irgendwie, mal schauen, was passiert. Nein, sie hatten ein ganz klares Ziel vor Augen, den Tempel wieder aufzubauen. Ein Ziel zu haben, ist unglaublich wichtig. Ohne ein klares und ein realistisches Ziel weiß ich ja gar nicht, wofür ich kämpfe. Also jetzt stellt euch mal vor, der HSV spielt gegen Bayern, aber es gibt keine Tore. Ja gut, man wäre vollkommen überfordert. Man wüsste nicht, was das Ziel ist, was es eigentlich zu schaffen gilt. Mutiges Handeln erfordert ein klares Ziel. Mutiges Handeln im biblischen Kontext entspringt auch immer aus einem tiefen Gottvertrauen. Das kann man hier indirekt erkennen, weil Gott ja derjenige war, der den Geist der Israeliten erweckt hat. Die Israeliten vertrauten darauf, dass Gott da ist, dass er hinter dem Auftrag steht, dass er führen und lenken wird. Also ihre Einstellung war nicht, ach komm, gehen wir jetzt einfach mal los. Nein, es war Gottes Projekt und darauf vertrauten sie. Das Vertrauen auf Gott war die Grundlage für ihr Losgehen. Mutiges Handeln ist drittens auch immer ein Schritt ins Ungewisse. Die Israeliten sind wirklich hier Risiken eingegangen. Sie wussten nicht, was kommt. Wie gesagt, viele Juden kannten Jerusalem nur aus Erzählungen. Das heißt, sie verließen ihre vertraute Umgebung für eine Stadt, die in Trümmern lag. Mutiges Handeln konzentriert sich auf das, was wirklich zählt. Ein 4. Gedanke. Also mutig zu handeln bedeutet, das im Blick zu haben, was gerade wirklich dran ist. Das Wesentliche im Auge zu haben und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Ich finde es so auffällig, bei den Israeliten war das so, dass sie beim Tempelbau nicht mit den Mauern oder so begonnen haben, nein, sie begannen mit dem Brandopferaltar. Der Brandopferaltar war das wichtigste Element für die Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott. Es war der Ort, wo sie Sünden sühnen konnten, wo sie Gott in besonderer Weise ehren konnten. Also sie begannen mit dem Wichtigsten. Mutiges Handeln ist nicht immer frei von Furcht. Es heißt in Esra 3,3, obwohl sie vor den Nachbarvölkern Angst hatten, errichteten sie den Altar auf den alten Fundamenten. Also obwohl sie Angst hatten. Viele haben die Vorstellung, man ist dann besonders mutig, wenn man einfach furchtlos handelt. Aber im Grunde ist ja genau das Gegenteil wahr, denn Mut kommt ja erst dann zum Vorschein, wenn du was tust, obwohl du eigentlich Angst hast. Obwohl du nicht weißt, wie es ausgeht. Und mutiges Handeln wird durch Gemeinschaft gestärkt. Als die Juden mit dem Bau begannen, da heißt es in Esra 3, Vers 1, da versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Und man kann die dieses Wort, diesen Begriff ganzes Volk kann man auch übersetzen mit wie ein Mann. Also wie eine Person, wie eine Einheit. Das war ein Gemeinschaftsprojekt, wo alle gemeinsam in eine Richtung blickten, alle gemeinsam an einen Strang zogen. Mutiges Handeln erfordert ein klares Ziel, entspringt aus Gottvertrauen, ist ein Schritt ins Ungewisse, beginnt mit dem Wesentlichen, ist nicht immer frei von Furcht und wird durch Gemeinschaft gestärkt. Wir gucken uns gleich noch den weiteren Verlauf der Geschichte an, aber bis hierhin wird schon deutlich, dass Gott seine Leute zum mutigen Handeln herausfordert. Schon damals und das auch heute noch. Mutig zu handeln bedeutete damals für die Israeliten, nach Jerusalem zu gehen, den Tempel aufzubauen. Bei uns ist es sicherlich ein anderes Thema, aber der grundsätzliche Auftrag, Dinge zu tun, obwohl man nicht weiß, wie es ausgeht, bleibt bestehen. Dieser erste Punkt, mutig begonnen hat, das Ziel, uns mal zum Nachdenken anzuregen, wo Gott uns in unserem momentanen Leben zum mutigen Handeln herausfordert. Also wo ist im Bild gesprochen die Stadt zerstört? Wo brauchst du in deinem Leben ein Aktivwerden, ein Losgehen? Wo sind Schritte des Mutes dran? Das kann sich auf die ganz große Berufung im Leben beziehen, das muss es aber gar nicht. Es kann auch schon bei kleinen, alltäglichen Schritten des Mutes anfangen. Vielleicht hat Gott dir eine bestimmte Person aufs Herz gelegt, wo du merkst, du hast einen besonderen Zugang zu diesem Menschen. Und ein Schritt des Mutes würde bedeuten, konkret auf diese Person zuzugehen, auch wenn andere vielleicht den Kontakt zu ihr meiden. Weil du hast schon länger eine Idee für die Gemeinde gehabt, wo du dir gedacht hast, ey, das wäre doch jetzt wirklich gut für die Gemeinde, für die Nachbarschaft, für die Umgebung hier. Da würde ein Schritt des Mutes bedeuten, das Projekt anzugehen, den ersten Stein zu legen. Mutig zu sein kann aber auch heißen, einer Sünde den Kampf anzusagen. Das Thema zu Gott zu bringen, aktiv zu werden, sich konkret Hilfe zu holen bei anderen Menschen. Vielleicht ist dein Schritt des Mutes aber auch, die Entscheidung zu treffen, den Menschen zu vergeben. Und man schiebt das seit Monaten und Jahren vor sich hin, wo man eigentlich weiß, es ist dran, es ist gut. Da würde ein Schritt des Mutes bedeuten, die Sache wirklich auch anzugehen. Wo ist es bei dir Zeit, sich eine Aufgabe zu stellen, eine Person anzusprechen, der Sünde den Kampf anzusagen? Wo ist es Zeit, Schritte in unbekanntes Gebiet zu wagen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du gerade was ganz Konkretes im Kopf. Wenn du was ganz Konkretes im Kopf hast, dann ist relativ klar, dass eine Sache nicht lange auf sich warten lässt. Und das ist das ganze Thema rund um Entmutigung. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt. Also wenn man mutig etwas angeht, dann kann man sich schon sicher sein, dass die Entmutigung vor der Tür lauert. So sehen wir das auch in der Esra-Geschichte. Kurz nachdem die Israeliten angefangen haben zu bauen, traten die sogenannten Feinde Israels auf. Esra 4. Als die Feinde von Juda und Benjamin steht hier für die Israeliten, die zurückgekommen sind, als die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer dabei waren, Yahweh, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, kamen sie zu Zerubabel und den Sittenoberhäuptern und sagten, lasst uns gemeinsam bauen, wir dienen doch dem gleichen Gott wie ihr. Doch Zerubabel, Jeschua und die Sittenoberhäupter, also die Leiter von Israel, erwiderten, es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel für Yahweh, den Gott Israels, bauen. So hat es uns Kyros, der König von Persien, befohlen. Es ist relativ klar, dass diejenigen, die hier als Feinde von Juda und Benjamin beschrieben werden, dass das Samaritaner waren. Samaritaner waren ein Mischvolk. Es waren Juden, die sich mit Assyrern zusammen verheiratet haben und teilweise auch deren Götzendienst übernommen haben. Und Zerubabel und die anderen Leiter sagen, das können wir doch nicht machen. Ne? Wir sind ins Exil gekommen aufgrund vom Götzendienst. Jetzt können wir doch nicht schon wieder gemeinsame Sache mit Götzendienern machen. Außerdem ist es unser Auftrag, den Tempel aufzubauen. Und das ist jetzt spannend. Die unmittelbare Reaktion der Samaritaner war, Esra 4,4, von da an versuchten die Leute, die schon vorher im Land wohnten, die Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Bauen abzuschrecken. Von da an versuchten die Samaritaner, die Israeliten mutlos zu machen, ihnen den Mut zu nehmen. Und wir lesen dann noch weiter, wie sie das versuchten. Sie bestachen persische Beamte, sie legten weitere Steine in den Weg. Und all das mit dem Ziel, den Bau des Tempels zu stoppen. Und das Traurige ist, sie schafften es sogar. Diese Entmutigung der Samaritaner führte dazu, dass der Bau des Tempels für 16 Jahre lang gestoppt wurde. Also 16 lange Jahre, wo nichts passierte. Das muss man sich mal vorstellen. Da reisen die Juden 4 Monate nach Israel, überwinden unendlich viele Hindernisse und Bürden, gehen in diese zerstörte Stadt mit einem klaren Ziel vor Augen, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Und all dieser Aktionismus wird ihnen genommen. Warum? Aufgrund einer Aktion der Entmutigung. Weil Leute meinen, sie müssen Steine in den Weg legen. Entmutigung bedeutet, jemandem die Zuversicht zu nehmen, die Hoffnung zu rauben, indem man ihn durch negative Worte oder Handlungen herunterzieht. Was tut Entmutigung? Entmutigung raubt Kraft. Entmutigung macht passiv. Also das, was eigentlich dran wäre, das, was eigentlich so wichtig wäre, wird liegen gelassen, weil der Mut fehlt. Und die Folge wird sein, man zieht sich zurück, man geht in seine sichere Zone, weil es angenehm ist, weil nichts passieren kann, aber der Tempel bleibt in Trümmern. Diese Stimmen der Entmutigung können von außen kommen, wie jetzt in der Esra-Geschichte, sie können aber auch von innen kommen, wo man auf falschen Glaubenssätzen vertraut. Sätze wie zum Beispiel, das klappt doch sowieso nicht, ich kann das doch gar nicht, andere können das doch eh viel besser, lohnt sich doch gar nicht, diese Sache jetzt anzupacken. Stimmen von außen und von innen. Und wenn man auf diese Stimmen hört, und das wird die traurige Folge sein, wenn man auf die Stimmen hört, wird man seinen Blick von seiner eigentlichen Berufung abwenden und ihn hinwenden auf die eigenen 4 Wände. Auf die eigenen 4 Wände. Es ist spannend zu sehen, wie das bei den Israeliten der Fall war. 16 lange Jahre lang war Stillstand beim Bau des Tempels. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben sie in den 16 Jahren gemacht? Die Propheten Haggai und Zacharja treten genau in dieser Zeit auf. Also am Ende dieser 16 Jahre empfangen sie ihre Prophetien. Von daher lohnt es sich, mal kurz ins Buch Haggai zu springen, um zu sehen, was die Israeliten in diesen 16 Jahren gemacht haben. Haggai 1, Abvers 2. So hat der Herr der Herrscherin gesprochen. Dieses Volk, da sagt, die Zeit, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, ist jetzt noch nicht gekommen. Also das sagen die Israeliten. Daher erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen, jetzt spricht Gott, ist es etwa für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern daliegt? Also die Israeliten sagen, die Zeit, um den Tempel wieder aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Und man fragt sich, habt ihr völlig eure Berufung aus den Augen verloren? Es war vor 16 Jahren schon Zeit, den Tempel aufzubauen. Wisst ihr, was das Tragische ist, wenn man auf Stimmen der Entmutigung hört? Entmutigung führt nicht nur dazu, dass ich meine Berufung aus den Augen verliere, sie führt auch dazu, dass ich mich in den Nebensächlichkeiten dieser Welt verliere. In den Nebensächlichkeiten dieser Welt. Also wenn ich auf die Stimme der Entmutigung höre, dann wird das dazu führen, dass ich meine eigenen 4 Wände vertefel, schön verkleide, während Gottes Haus in Trümmern liegt. Was entgeht dieser Welt an Segen, weil Christen sich entmutigt in Passivität verloren haben, sich zurückgezogen haben? Ich frage mich das. Was entgeht dieser Welt an Segen? Wo gibt es Christen, die mutig ein Projekt begonnen haben? Im Privaten, in der Gemeinde, im Reich Gottes, wo sie eine ganz, ganz klare Berufung hatten, aber sich zurückgezogen haben aufgrund von Entmutigung. Aufgehört haben zu kämpfen. Ich bin überzeugt, jeder Christ hat diesen Geist der Kraft, wie wir es in dem Vers im 2. Timotheusbrief gehört haben. Diesen Geist der Kraft. Von diesem griechischen Wort, das dafür Kraft steht, wird unser heutiges Wort Dynamit abgeleitet. Also das ist sehr aussagekräftig, was für ein Geist Paulus hier meint. Wie viel Segen entgeht der Welt durch Stimmen der Entmutigung, dadurch, dass dieser Geist gedämpft wird? Und damit hängt ja auch die Frage zusammen, was wollen wir für eine Stimme für andere Menschen sein? Wollen wir ermutiger oder wollen wir entmutiger sein? Wollen wir Menschen sein, die andere mit ihren Worten aufbauen oder niederreißen? Wollen Menschen sein, die aus Prinzip dagegen sind oder die Dinge möglich machen? Die auch gerade junge Leute dazu ermutigen, dass sie in ihre Kraft und in ihre Berufung finden? Wie viele gerade junge Leute hören fast nie ein Wort der Ermutigung und was würde sich in deren Leben ändern oder allgemein im Leben von anderen Menschen ändern, wenn wir es uns zur Aufgabe machen würden, bewusst jeden Tag ein Wort oder eine Aktion der Ermutigung zu leben? Ich bin überzeugt, es würde sich unfassbar viel ändern. Und es lohnt sich, ermutiger zu sein, denn klar ist, wenn Entmutigung im Negativen so eine zerstörerische Kraft hat, dann hat es Ermutigung im Positiven auch eine unglaublich aufbauende Kraft. Und wie aufbauend diese Kraft ist, das macht die weitere Geschichte der Israeliten deutlich. Ermutigt weitergemacht, der dritte Punkt. Für 16 Jahre war Stillstand beim Wiederaufbau des Tempels, doch dann sandte Gott die Propheten Haggai und Sacharja. Diese Propheten werden nicht nur in ihren eigenen Büchern kommen sie vor, sondern sie kommen auch in der Esra-Geschichte vor. Kapitel 5, da heißt es, da traten die Propheten Haggai und Sacharja, der Enkel Idus, in die Öffentlichkeit. Sie weissagten und ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Namen des Gottes Israels über ihnen. Da machten sich Zerubbabel ben Shealtiel und Jeschua ben Josadak an die Arbeit und nahmen den Tempelbau wieder auf. Die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Haggai und Sacharja sind in dieser Geschichte die Ermutiger. Sie sprechen Gottes Wort in die Situation der Juden hinein und unterstützen sie, sodass die Israeliten wieder in ihre Kraft finden. Und das führt dazu, dass endlich am Tempel weitergebaut wird. Und das auch erfolgreich. In Esra 6 wird das nochmal so ausdrücklich erwähnt, welche Rolle Haggai und Sacharja gespielt haben. Da heißt es, sie kamen gut voran, weil die Propheten Haggai und Sacharja, die Enkel Idus, sie durch ihre Weissagungen ermutigten. So vollendeten sie alles, was der Herr Israels ihnen befohlen hatte. Die Ermutigung der Propheten führte dazu, dass endlich weitergebaut wurde, dass es schnell voranging und dass sie tatsächlich auch dieses Projekt erfolgreich abschließen konnten und der Tempel wieder stand. Die Juden haben sich hier an dieser Stelle dem Auftrag, den sie vor langer Zeit bekommen haben, wieder zugewandt. Und bei unserem ersten Punkt ging es ja vor allem darum, um die Frage, wo sind wir heute herausgefordert, mutig etwas zu starten? Aber vielleicht ist es bei dir ja auch so wie bei den Israeliten. Da hast du schon vor Jahren eine Berufung bekommen, hast dich dem Thema aber abgewandt aufgrund von Entmutigung. Vielleicht hast du ein Thema, eine Idee, eine Menschengruppe aufs Herz gelegt bekommen, aber sie aus den Augen verloren. Und das Thema wirkt mittlerweile wie so ein Riese, der gar nicht mehr richtig bezwungen werden kann, weil man sich so weit davon entfernt hat. Wenn das so ist, auch dann sei ermutigt, und stell dich der Sache, denn die Esra-Geschichte macht klar, dass dieser Riese eigentlich nur ein Scheinriese ist. Als wir Kinder waren, haben unsere Eltern uns gerne Jim Knopf vorgelesen. Und in der Geschichte von Jim Knopf ist mir besonders eine Figur im Kopf geblieben. Und das ist die Person Herr Turtur. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr sie, wenn ihr auch Jim Knopf gelesen oder gesehen habt. Herr Turtur wird in der Geschichte beschrieben als ein Riese. Aber er ist kein gewöhnlicher Riese, sondern er ist ein Scheinriese. Was heißt Scheinriese? Je weiter man sich von Herr Turtur entfernt, desto größer wird er. Je näher man aber an ihn herantritt, desto kleiner wird er. Je weiter du dich entfernst, desto größer wird er. Je näher du an ihn herantrittst, desto kleiner wird er. Also aus der Ferne wirkt er total angsteinflößend. Aber wenn man an ihn herantritt, dann merkt man, dass es eigentlich nur ein freundlicher, alter, kleiner Mann ist. In der Geschichte laufen Menschen vor ihm weg, haben Angst vor ihm. Das führt aber nur dazu, dass er umso größer wird. Und ich glaube, es verhält sich ähnlich mit Themen, wo wir entmutigt wurden. Entmutigung lässt uns Schritt für Schritt vom Ziel weggehen, die Hürde dann aber wieder zu starten, wird umso größer. Weil Angst ins Spiel kommt, weil Scham ins Spiel kommt und am Ende scheint das Thema unbezwingbar. Wenn wir uns der Sache aber mutig stellen, also dem Riesen entgegengehen, dann merken wir, wie er immer kleiner und harmloser wird und am Ende eigentlich was Gutes auf uns wartet. Von daher die Frage, was ist dein persönlicher Scheinriese? Was ist dein Scheinriese? Wo hat Gott dir vor Jahren ein Thema, ein Mensch, ein Projekt aufs Herz gelegt und du hast es aus den Augen verloren? Vielleicht hast du eine Idee für die Gemeinde gehabt, aber wurdest direkt entmutigt, weil Leute sich quergestellt haben, weil du falsche Glaubenssätze gehört hast. Vielleicht hast du aber auch mal mit einer Person über Jesus geredet und hast da so eine schlechte Erfahrung gemacht, dass du dir gesagt hast, das Thema fasse ich nicht mehr an. Oder du hattest die Idee, ganz bewusst und konkret ins Reich Gottes zu investieren. Durch eine Kurzbibelschule, durch einen Missionseinsatz oder wie auch immer. Aber das Thema ist untergegangen. Vielleicht hast du auch einer Sucht den Kampf angesagt, aber sie hat dich immer wieder eingeholt und du bist krass, kraftlos und passiv geworden. Hast aufgehört zu kämpfen. Ich hoffe, dass dann die Botschaft der Esra-Geschichte und der Predigt dich ermutigt, das Thema wieder anzugehen. Denn die gute Nachricht ist, dass dieser Riese eigentlich nur ein Scheinriese ist. Je mehr du dich der Sache stellst, desto kleiner wird sie und am Ende wartet was Gutes auf dich. Ich möchte jetzt gegen Ende der Predigt noch ein paar praktische Schritte formulieren, abgeleitet aus der Esra-Geschichte. Also wenn Mut sich so sehr lohnt, was können dann praktische Anregungen sein, die uns helfen können, mutig was zu starten oder ermutigt wieder was aufzunehmen? Ich würde als erstes sagen, bekämpfe entmutigende Stimmen mit der Stimme Gottes. Was hat die Israeliten dazu ermutigt, den Bau des Tempels weiterzumachen? Es war die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes durch die Propheten Haggai und Sacharja. Diese Propheten haben sie erinnert, dass sie zu diesem Werk berufen sind. Also Lügen wie, ich kann das nicht, das wird nicht klappen, wer bin ich schon, die müssen geistlich konfrontiert werden. Und zwar mit Gottes Wahrheit, was wir in seiner Schrift finden. Mit Sätzen wie, ich bin vielleicht wirklich nicht stark, aber ich glaube an einen Gott, der den Schwachen mächtig wird. Ich glaube an einen Gott, der mich befähigt hat, der Gaben gibt. Ich glaube an einen Gott, der mich durchtragen wird. Eine zweite Anregung ist, rechne mit Rückschlägen. Die Stimmen der Entmutigung werden kommen. Darauf sollte man vorbereitet sein, dass es ja nicht 16 Jahre raushaut. Klar ist, dass sie kommen werden. Rückschläge gehören dazu. Ist auch alles in Ordnung. Entscheidend ist nur dann, wie man damit umgeht. Ein dritter Punkt, der für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist, ist, leg einfach los. Oft ist der erste Schritt der wichtigste. Man soll schon nachdenken, bevor man was tut. Aber man kann ja auch alles durchdenken und nie anfangen. Das kann ja auch lähmend sein, wenn man alles zerdenkt. Oft ist es ja so, dass sich die Dinge auch schon fügen und dass eine Berufung sich schärfen kann im Losgehen. Fehler werden passieren, aber lieber fängt man an und macht Fehler, als alles zu zerdenken und nie zu beginnen. Ein vierter Gedanke, geh einen Schritt nach dem anderen. Viel wichtiger als von heute auf morgen eine riesige Lebensvision zu haben und dann nach zwei Tagen entmutigt zu sein, weil man es nicht geschafft hat, ist es jeden Tag zu gucken, okay, was ist heute dran? Klar mit einem langfristigen Ziel, aber das langfristige Ziel kann ja auch nur erreicht werden, wenn man sich dem Schritt für Schritt nähert. Von daher geh lieber einen ganz kleinen Schritt nach dem anderen. Heute ein Telefonat, was ich ewig vor mich hinschiebe, heute ein Kapitel in der Bibel lesen, heute eine Person besuchen, was schon lange dran ist. Als fünftes sucht den Mitstreiter. Die Israeliten standen am Anfang zusammen wie ein Mann, ne? Also wie eine Einheit. Es ist unglaublich ermutigend, wenn man gemeinsam unterwegs ist, wenn man gemeinsam ringen kann, im Gebet füreinander beten kann und nicht alleine ist. Von daher sucht den Menschen, die ein ähnliches Herzensanliegen haben. Und das Letzte, und das ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Anregung, ist, bring dein Thema immer wieder zu Gott. Natürlich sollen wir mutig handeln, aber am Ende dürfen wir nicht vergessen, Gott ist derjenige, der souverän über der Sache steht, der souverän wirkt. Wir sind zum mutigen Handeln herausgefordert und Gott ist aber derjenige, der souverän die Früchte bringt. Das ist ganz wichtig, seine Sache immer wieder Gott anzuvertrauen, weil es im Letzten nicht von uns abhängt. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt, ermutigt weitergemacht. Mutschritte in unbekanntes Gebiet. Zum Schluss ist mir eine Sache wichtig. Wenn wir auf der Suche nach einem Beispiel des Mutes sind, dann haben wir in Jesus das perfekte Vorbild gefunden. Jesus ist derjenige, der sich in diese unbequeme Welt begeben hat, der ständig umgeben von Entmutigern war und trotzdem seinen Auftrag nicht aus den Augen verloren hat, indem er ans Kreuz gegangen ist, obwohl er Angst hatte, für uns gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, um die Welt mit Gott wieder zu versöhnen. Vielleicht ist ja dein persönlicher Schritt des Mutes, diesem Jesus heute zu begegnen und ganz bewusst zu sagen, Herr, ich schiebe das schon so lange vor mich hin, ich will die Sache mit dir festmachen, ich will dir nachfolgen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, dann lass diese Herzensregung nicht einfach unbeachtet, sondern sprich mit Gott darüber und mit einem Christen, dem du vertraust. Dann mach diese Sache mit Jesus fest. Wie wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens auf unser Leben blicken und die ersten Sätze, die uns einfallen, nicht lauten würden, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, sondern damit beginnen, insgesamt gesehen, damit beginnen, ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte. Und da spielt es auch keine Rolle, wie alt wir sind, denn mutig zu sein und ermutiger zu sein, das ist eine Sache, die wir jeden Tag neu entscheiden können. Wo wir auch wissen dürfen, dass wir nicht allein unterwegs sind, denn Jesus ist dabei. Von daher, lasst uns Schritte des Mutes gehen, andere Menschen auch auf ihrem Weg ermutigen und das mit der festen Zuversicht, dass wir einen guten Gott haben, der im Letzten die Fäden in der Hand hat.